Okay, well, okay, well, first of all, so I was saying that what I'm going to be showing,
was ich hier zeigen werde, sind Bilder von den Leuten, die ich interviewt habe, und das habe ich natürlich verbunden zu einem dokumentarischen Werk. Das Ganze habe ich gemacht, damit Sie alle aus erster Hand erfahren können und spüren können, was die Leute zu sagen haben, weil oft ist es auch so gewesen, dass es die Emotion auf den Gesichtern der Menschen ist, die die eigentliche Geschichte erzählt. Dann muss ich auch noch sagen, dass die meisten Dinge, die ich heute sagen wollte, eigentlich schon gesagt worden sind von anderen Teilnehmern hier. Deswegen werde ich nur ein bisschen von dem nochmal anreißen. Gabriel hat heute schon darüber gesprochen, wie es aussah 1959. Guinea war damals das erste Land, das einen Vertrag über Zusammenarbeit unterzeichnet hat mit der Sowjetunion, mit einem gesamten Programm. Das heißt, die ganz frühen Filmemacher, die in die Sowjetunion gegangen sind, waren nicht nur Regisseure, das waren eigentlich Vertreter des gesamten Spektrums der Filmindustrie. Ich habe versucht, Leute wiederzufinden. Und da wurde sehr schnell eine Frage deutlich, die ich einfach nicht so stehen lassen konnte. Die Frage war, wie kommt es, dass ein Land, das so früh angefangen hat und sich so aktiv mit Kunst und Film auseinandergesetzt hat, wie kommt das, dass dieses Land so wenig zu zeigen hat als Erfolge? Da fange ich an mit einer Anekdote. Der Chef des ONASIG, des Filminstituts, ist Miriam Camara. Ich habe ihr geschrieben und ich habe gesagt, ich möchte was machen über Kostadjan. Das hat sie erfreut, weil sie hat gesagt, sie hat irgendwo in den letzten 2 Jahren viel Zeit damit verbracht, vom Gig einen Film von ihm zu kaufen. Sie hätte ihn bekommen können, aber sie konnten sich das nicht leisten. Der wäre zu teuer gewesen. Den Film werden Sie heute sehen, und zwar dank Koya, Gabriel und dem russischen Engagement in diesem Projekt. Das ist schon eigentlich traurig, denn Guinea selbst hat keinen einzigen dieser frühen Filme. Und die Filmemacher selbst haben diese Filme nicht mehr persönlich in ihrem Besitz. Und der Clip, den ich Ihnen zeigen will, beginnt mit einem Film, den ich gefunden habe in Guinea. Eine sehr, sehr schlechte VHS-Kopie. Ich kam zurück aus Guinea mit einer langen Liste von Namen, von Laboren und und Orten, wo die Leute den Schnitt gemacht haben. Die Leute hätten sich gefreut, wenn ich es geschafft hätte, an diesen Orten die Filme wieder aufzuspüren. Das habe ich auch versucht. Also wieder zur Grundfrage zurück. Ein Land, das so engagiert war für Kunst und Film. Was ist da passiert, dass da so wenig vorhanden ist? Ich denke, die Geschichte von Kostadjan und den beiden anderen, die Khalifa Condé und Devuda Keita, sind die Verkörperung der Geschichte Guineas. Und das will ich demonstrieren. Als der erste Präsident von Guinea, Ahmed Sékou Touré, an die Macht kam, muss man sagen, er war Gewerkschafter von seiner Geschichte her und er wurde unterstützt von allen Verbündeten, allen Panafrikanisten. Kwame Nkrumah, Nasser, das heißt all die Panafrikanisten, die gekämpft hatten gegen den Kolonialismus, haben ihn unterstützt. Was dann sehr früh passiert ist, während der Herrschaft von Sekou Touré. Er kam 58 an die Macht und 59 gab es einen Versuch eines Staatsstreiches gegen ihn, unterstützt von den Franzosen. Am Anfang lief die Entwicklung langsam, beschleunigte sich dann und im Laufe dieser Entwicklung zeigte sich so eine Paranoia. Sekou Touré war eine dieser Personen, die sowohl den Panafrikanismus unterstützte und die blockfreie Bewegung. Und wie gesagt, es sind ja viele der Gedanken und Argumente heute schon in der Konferenz angeklungen. Ich will das nur noch mal in den Kontext von Guinea setzen, weil wir haben ja schon festgestellt, dass jeder einzelne Fall, jedes einzelne Land sehr unterschiedlich ist. Sekou Touré kam an die Macht durch eine Volksabstimmung gegen die weitere Präsenz der Franzosen. Das Volk von Guinea hatte sich dagegen entschieden. Als Guinea das gemacht hat, war es so, dass Charles de Gaulle abgezogen ist und er hat den Leuten in Guinea gesagt, okay, ihr kriegt eure Unabhängigkeit, aber ihr müsst den Preis auch dafür selber zahlen. Was dann passierte ist, die Franzosen sind gegangen und sie haben wirklich innerhalb von 3 Tagen alles mitgenommen. Alles, was sie da jemals hatten, haben sie auch mitgenommen. Es hat mir jemand gesagt, dass sogar die Geburtsurkunden, die Pläne für das Stromnetz und die Straßenbeschilderung aufgeladen und weggebracht wurde. Also Sekou Touré kam an die Macht und war schon in einer Situation, wo alles das, was er vorher gesagt hatte, kaum verwirklicht werden konnte, weil es kaum Mittel gab. Und er fühlte sich tatsächlich unter Druck. 1959 gab es dann eben diesen Staatsstreich und er fühlte sich belagert. Unterstützt wurde er also durch Truma, den aufsteigenden Stern Afrikas. Und schon zu einer frühen Zeit wurde er von der Elfenbeinküste unterstützt. Aber sehr schnell hatten die sich auch wieder zerstritten. Als Gewerkschafter hat Sekou Touré auch sehr schnell erkannt, dass die Medien und die Macht der Künste nicht nur darin besteht, dass man was Schönes schafft, sondern hier geht es um Weitergabe von Ideologie. Hier geht es auch um die Vermittlung des Weges, wie man sich die Zukunft vorstellt. Und die, bei Les Africains, die erste internationale afrikanische Musikgruppe, etabliert von Fouti Dapaika, war eine große Attraktion damals in Paris. Und als Erklärung und als Zeichen der Unterstützung hat man die Gruppe umbenannt in Ballets Africains de Guinée. Das war also für Guinea eine wunderbare Unterstützung, ein Ballettruppe in Frankreich, sehr bekannt. Dapaika war Chef der Truppe und wurde dann ernannt zum Innenminister und zum Kulturminister gleichzeitig. Das sagt schon sehr viel aus. Innenministerium, Kulturministerium zusammen, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land. Für de Bokaita war das so, dass die Ernennung erfolgte, als er selbst noch in Paris war. Er war einer der jungen Guineer, die in Paris lebten, als Teil des Ballet Africain. Oder viele andere Guineer, die dort lebten, unterstützten das Ballett. So wie Louis Aquin, der das IDEC gemacht hat in Frankreich. Viele Guineer waren, also in diesem Ballet Africain, als er zum Kulturminister ernannt wurde, gab es sehr viel Möglichkeit, hier zu sehen, was wollen denn die Künstler selber? Die erste Prämisse dessen, wie die Kulturpolitik sich in Guinea entwickeln würde, wurde also gesetzt von einem Künstler selbst, der selbst praktizierender Künstler war im Ballet Africain, und der hat auch sehr enge Beziehungen zum Film. Die Wendung nach Moskau, auch da will ich etwas widerlegen. Ich habe eine Überraschung gehabt, schon sehr, sehr früh in meiner Forschung. Sékou Touré hat sich sehr früh schon der Sowjetunion zugewandt, da er allerdings aber auch sehr stark einstand für Nicht-Paktgebundenheit, hat er immer wieder gesagt, wir müssen uns diversifizieren. Das heißt, die Stipendien, die Guinea bekommen, werden sowohl im Westen als auch im Osten vergeben. Marlon haben sie ihn damals genannt, diesen Kulturminister. Das war sein Spitzname, weil er sich immer so gegeben hat wie Marlon Brando. Marlon war dann also der Erste, der ein Stipendium bekam, und er ging ans UCLA, und dort ist er auch heute noch. Das heißt, die ersten beiden Stipendiaten gingen in die USA, dann gab es ein paar, die nach Westdeutschland gingen, und dann gab es eine ganze Gruppe von Leuten, die in die östlichen Länder gingen. Polen, Bulgarien, Jugoslawien. Und normalerweise hat man gesagt, die Techniker werden eher in den Westen geschickt und die eher geisteswissenschaftlich angelegt sind, dann im Osten. Im Kinematografiebereich, da gab es einen Mann, Mustafa Ba. Der hat Fotografietechnik studiert, Fotochemiker. Auch er wurde in den Westen zum Studium entsandt. Hier würde ich unterstreichen wollen, dass ein bisschen von dem Material, was ich hier zeige, von dem Film stammt, von David Ashgar. David Ashgar war ein Freund von mir. Sein Vater war Botschafter Guineas bei den Vereinten Nationen. Seine Laufbahn hat er allerdings begonnen als Regisseur, Filmregisseur, hat sich dann allerdings für die Diplomatie entschieden. In Comboiro kam er ums Leben. Was ich vergessen habe, ist, die Namen der Leute hier einzusetzen, über die ich rede, aber ich werde sie später noch erwähnen.
Oh, okay, sorry. Well, at least I didn't do it in Arabic.
Na, Gott sei Dank habe ich wenigstens nicht Arabisch gesprochen. Was aber bei Kostadian wirklich interessant ist, ist, dass im Gegensatz zu den anderen Filmen, die Sie noch sehen werden, von ihm kaum was da ist. Er hat keinen anderen Film mehr als Regisseur gemacht. Es gibt ein Drehbuch offensichtlich. Irgendjemand in den USA scheint das zu haben. Aber in Guinea ist er zu einem Symbol geworden, zu einer angebeteten Symbolfigur. Er wird als der erstaunliche Regisseur angesehen, obwohl kaum einer den Film wirklich gesehen hat. Also das, ich denke, wir sind eigentlich das erste Publikum oder eins der ersten Publikumskinos, die das sehen. Er war ein Überlebender von Comboiro, war sehr wichtig. Er war auch einer der wenigen Überlebenden von Comboiro, der in 76, 77 kommt der raus und 84, als Sékou Touré stirbt und das demokratische Regime die Macht übernimmt, dann ist es so, dass die anderen Filmschaffenden, die in Comboiro waren, da im Filminstitut prominent werden. Er war Direktor von 91 bis 93 und ihm folgte Moussa Diakaté, der gerade gesprochen hat. Also die ganzen Leute, die ihr da gesehen habt, die in Comboiro gewesen sind, wurden dann Regisseure ab Mitte 80er Jahre. Ich denke, Costa Dians Erfahrung und auch die Tatsache, dass er Comboiro überlebt hat, hat ihn zu einem Symbol gemacht. Die zweite Generation, und mit der machen wir jetzt auch gleich weiter, oder sagen wir sogar dritte Generation, weil da gab es ein paar Leute dazwischen, zwischen diesen Generationen. Aber in den 1980er Jahren gab es Khalifa Condé und Daouda Keita. Sie gehen in die Sowjetunion. Interessant daran ist, dass in dieser Zeit Sékou Touré, der sehr misstrauisch war, sehr vorsichtig war, da Leute hinzuschicken. In den 60er Jahren gab es nicht so viele Absolventen der allgemeinbildenden Schulen. Diejenigen, die ins Ausland geschickt wurden, aus Guinea zum Studium, hatten meistens kaum das Abitur. In den späten 60er, 70er Jahren waren das dann eher Leute, die sich beliebt gemacht hatten. Und da gab es viele praktizierende Journalisten, die dem Regime nahestanden, die dann zum Studium geschickt wurden. Also dann schauen wir uns den zweiten Film an und dann reden wir weiter.